Uniradio Konstanz.
Von führenden Profs empfohlen.
Hallo zusammen, hier Hello. Sind wieder Leila
und Noemi.
Und ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser Folge heute eingeschaltet habt. Das ist nämlich eine Special-Folge zum Queer Film Festival und einem bestimmten Film, den wir dort sehen durften.
Genau, also kurz zum Filmfestival an sich. Queergestreift ist eben, wie der Name schon sagt, ein queeres Filmfestival, das das Zebra-Kino nun schon zum 36. Mal veranstaltet hat. Dieses Jahr ging es vom 14. bis 23. April, also 10 Tage lang, und es wurden 26 verschiedene Filme gezeigt. Das Festival öffnet jedes Jahr aufs Neue einen Raum für andere Filme abseits der heteronormativen Schubladen, die das Leben von queeren Menschen in unterschiedlichen Ländern und Umfeldern zeigen. Das Programm besteht immer aus einem bunten Mix aus kurzen und langen Spielfilmen und Dokumentationen. Aber das ist noch nicht alles. Das Zebra sorgt jedes Mal auch für ein cooles und abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Diskussionen und Filmgesprächen mit internationalen Gästen aus den Bereichen Film, Aktivismus und Wissenschaft. Und wir, also Leila und ich, waren dabei, als Art und Pep, so heißen die beiden Hauptdarsteller vom gleichnamigen Film, den langen Weg von Chicago in Illinois zu uns hier nach Konstanz auf sich genommen haben. Und wir haben mit den zwei über ihren Film geschnackt. Leila, magst du vielleicht kurz zusammenfassen, um was es denn in der Doku so ging?
Ja klar, sehr gerne. Also, die Dokumentation, die erzählt die Geschichte von den beiden Männern, wie du schon gesagt hast, Art und Pep. Die beiden sind mittlerweile 79 Jahre alt und haben sich im Chicago der 70er Jahre kennen und lieben gelernt. 1982 haben dann die beiden gemeinsam die Bar Sidetrack eröffnet, welche ganz schnell zum Knotenpunkt und zur Go-To-Bar der queeren Szene in Chicago wird. Die Bar, die vermittelt dabei aber mehr als nur eine Art von Clubkultur, wo es um Alkohol, Sex und Drogen geht, sondern vielmehr wird sie im Laufe der Pride-Bewegung ein Zuhause für die Community. Und besonders berührend bei diesem Film war eben zu sehen, wie die Bar sich durch die verschiedenen Krisen durchgekämpft hat. Also angefangen bei der AIDS-Krise, wo eben die Krankheit Anfang der 80er Jahre in den USA aufgeblüht ist, welche zu einer rasant ansteigenden Hysterie führte, vor allem eben gegenüber schwulen Männern, was den bereits bestehenden Hass gegenüber queeren Personen noch stärker schürte. Dann noch dazu kommend die gesellschaftliche Krise mit Hass gegenüber LGBTQ-Personen überall. Es gab keinen öffentlichen Ort für eine queere Community, das war alles nicht möglich. Und Art erzählt in der Dokumentation auch von einem Polizisten, der ihm vor der Bar begegnet ist und ihn daraufhin aufs Übelste beleidigt hatte und ihn daraufhin verhaftet hat. Aber Art erzählt auch davon, dass es allgemein nicht möglich war, offen queer zu leben. Er nennt da auch ein Beispiel, dass sie häufig die Pronomen geändert haben, wenn sie in der Öffentlichkeit über ein Date gesprochen haben, damit sie eben in diese heteronormative Gesellschaft hineinpassen. Und dann noch natürlich am aktuellsten die Corona-Pandemie. Bar, die sah sich wie viele andere Geschäfte auch darin gezwungen zu schließen und konnte nur unter mühsamen Bedingungen wieder langsam öffnen. Und noch dazu kam eben, dass Art selber auch einen schweren Verlauf von Covid erlitten hatte, woran er fast gestorben ist. Ja, ich finde aber, dass nicht nur die Bar ein Beweis dafür ist, dass Krisen überstanden werden können. Am besten zeigen es eigentlich Art und Pep selbst. Also Pep wird gerade von den über 30 Personen, die auch in der Dokumentation interviewt wurden, wie eine Art Kleber beschrieben, der alles zusammenhält, und genauso erlebt man ihn auch persönlich. Seine Kommentare sind immer so genau pointiert und passen einfach so wie die Faust aufs Auge. Das war wirklich schön zu sehen. Genau, und Art ergänzt ihn eben perfekt. Also er ist unfassbar engagiert. Schon seit Jahren ist er Aktivist des Gay Liberation Movements und kämpft für die Vertretung von an HIV und AIDS erkrankten Menschen eben auch in der Politik. Und was man sagen kann, dieser Film ist eben nicht nur eine Dokumentation über eine Bar, die Krisen überstanden hat, sondern vielmehr eben die Chronologie eine Liebesgeschichte. Es ist eine Geschichte über den Mut, für sich selbst und für andere einzustehen. Und ich finde, Art und Pep sind eben Beispiele dafür, dass es sich lohnt, für diese Liebe zu kämpfen. Und der Aktivismus der beiden, der hört im Jahr 2023 nicht auf. Momentan touren sie nämlich mit ihrer Doku durch die USA und waren auch am 22.04. bei uns in Konstanz. Ja, ich muss einfach sagen, ich fand es total schön, die beiden miteinander zu erleben. Das gibt so viel Mut, für sich und für seine Rechte zu kämpfen und einzustehen. Um auch mit Arts Worten zu schließen, würde ich jetzt gerne dieses Zitat hier vorlesen. If we stop expressing ourselves, we will go back to the dark ages. Und genau deswegen finde ich auch das von dir bereits angesprochene Queer Film Festival so wichtig, weil es einfach Visibility erzeugt und eben die Bestärkung des eigenen Selbst hervorbringt.
Genau, also nachdem der Film gezeigt wurde und wir den angeschaut haben, haben sich Art und Pep im Kinosaal mit den ZuschauerInnen zusammengesetzt und auch noch Fragen beantwortet. Also es gab so ein kleines Publikumsgespräch und davon haben wir auch noch einen kleinen Teil mitgeschnitten. Und genau, das wollen wir euch auch nicht vorenthalten, deswegen hört ihr das jetzt gleich. Und zwar hat da der Interviewer, also ein Mitarbeiter vom Zebra Kino, die Frage gestellt, inwiefern die queere Clubkultur mit dem queeren Aktivismus auch irgendwie verflochten ist. Und
das gibt's jetzt.
Well, that the only place we had where we congregate and we were able to share experiences was in the bars, the clubs. Today we have so many other venues, I mean sports and all kinds of organizations that are not necessarily political or there's activism because of the way they lead their lives. And the clubs at the time, in the history of the United States, for instance, the black civil rights movement was based in churches. We didn't have churches.
Yeah.
So we had the bars.
And the bars were also this opportunity to be an owner, to get to money, and not to be pushed out of a job for your sexual orientation.
In the United States, there was a long period of time when all of the gay bars were owned by the mafia. Even you know that term, of course.
Stonewall.
Because
Stonewall was one.
And Stonewall was also a mafia bar. The only people who had enough power to keep bars open were the mafia. So we met in a mafia bar. And it's not a part of our history that we talk much about.
No one talks about it.
Because it's not the part you want to make pretty pictures of. But absent the mafia, we would have no gay bars in the United States from 1960 to 1980-85. And they knew who in the police department to hand money to. They knew ahead of time when the raids would come. And really, the mafia of the United States was always attracted to businesses that were cash businesses. And that included bars, it included what we called adult bookstores, which are places people would go for sex. And again, when Stonewall, the famous Stonewall happened, most of us who knew bars, we assumed that Stonewall happened because the bar forgot to pay the police for that month. And it turns out that was not the case. But eventually, our people decided we should own our own businesses. It was a part of our own self-determination. We were one of the first bars in Chicago that was not owned by the mafia, that was owned by gay people.
Das Zweite, was der Mitarbeiter, also der Interviewer, gesagt hat, war, dass es quasi viel zu wenig über die Erfahrungen der Queer-Community irgendwie geredet wird. Und er meinte dann, wer soll denn die Geschichten erzählen, wenn es nicht queere Personen selbst tun? Und da wurde ihm auch direkt erstmal zugestimmt. Und was dann die beiden noch dazu zu sagen hatten, das hört ihr jetzt.
We don't grow up hearing those wonderful stories. So most of us grew up in families who don't know anything or very little about gay folks. And we have to learn these things. And it's one of the great problems of our community that we grow up in families who know nothing about who we are inside ourselves. And so it is truly an issue for us to figure out. In the United States and many parts of the world, the Jewish community does an excellent job in passing down the stories and the traditions. We are still learning in the gay lesbian community. We're still learning how to pass those histories on to others so that each generation is not condemned to have to figure it all from zero yet again.
Genau, nach dem Publikumsgespräch mit den Mitarbeitern vom Zebra-Kino durften wir uns noch mit ihnen zusammensetzen für ein Interview zu viert. Und da haben wir unsere persönlichen Fragen gestellt. Noemi, was hat dich denn besonders interessiert?
Also ich hatte irgendwie so überlegt, ob sie irgendwie irgendwas haben, was sie ihrem Jüngeren selbst sagen würden, wenn sie es quasi treffen könnten und so mit ihrem heutigen Wissensstand, wie die Dinge in ihrem Leben irgendwie verlaufen sind. Und genau, was da der Art dazu gesagt hat, das hört ihr jetzt.
I will tell you that our lives have been so wonderful that I would hope I could tell my younger self to keep doing, to simply keep on. I'm not sure the decisions we made were the right ones, but it has worked out.
It turned out
so well.
Pretty well. Yeah.
I mean, look where we are. We have been so fortunate. Sometimes I feel like in life, you feel like your life is a series of accidents, some happy, some not happy.
Yeah.
Ours have all been very happy. Things have turned out extremely well for us.
Mm-hmm.
We've had very special lives, and I could not give myself, my younger self, any better advice than to keep going.
Yeah,
to keep going each day at a time, you know?
Yeah, that's a beautiful answer.
Neither one of us was an activist. Neither one of us knew anything about business. So, as I often say, if we can make a difference, I know everybody can.
Und ich fand es irgendwie sehr schön, weil Art quasi gesagt hat, dass er ja einfach seinem jüngeren Ich eben raten würde, weiterzumachen und im Moment zu leben. Also er bereut irgendwie gar nichts in seinem Leben und ist total dankbar für alle Möglichkeiten, die die beiden hatten und für die besonderen Menschen, die sie kennenlernen durften. Und das fand ich irgendwie sehr schön, dass er eigentlich nichts anders machen würde, sondern einfach nur sich auf seinem Weg bestärken wollen würde.
Genau. Ja, mich hat es da besonders interessiert zu sehen, die beiden sind durch zwei Riesenkrisen durchgegangen und haben die eben miterlebt. Und ja, da hat es mich sehr interessiert, was sind so die Gemeinsamkeiten, worin lagen die Unterschiede, wie nimmt man die Stärke daraus, zweimal durch so eine existenzielle Krise zu gehen und das Ganze natürlich auch als Barbetreiber, aber auch als queere Person. Und da haben sie das geantwortet.
So, the major differences between AIDS and COVID were that with AIDS, nobody cared about gay people. At least certainly in the United States, the unofficial attitude of the government was, it's just fags. It's just fags. Who cares? Who cares? And it was affecting primarily, in those days in the United States, it affected primarily gay men and, interestingly enough, people from Haiti, Haitians.
Who happened to be black.
So the attitude was, it's just black people from the Caribbean and fags. Who cares? Who cares? Let them die.
And drug users.
And drug users, exactly. And drug users. Because of that, we learned on our own how to take care of each other. And it's something I say in the film that I actually think I'm better than I thought. Because I talk about the tuition, the price we paid to learn these lessons was a horrible price. But that's the reason we have gay marriage today. Because we learned to rely upon ourselves. We learned that government was not going to help us. And now when it comes to COVID, basically all people, for the most part, all governments were helping out. Most people were trying to assist. With AIDS, that was not the case at all. People would come home and find all of their belongings on the sidewalk and told, no, no, no. In the early days of AIDS, for example, we could not get funeral homes to bury gay people because they were also afraid. And so funeral directors would not touch a person who died from AIDS. It was that bad. But that's what forced us. We began our own organizations. So in Chicago, we began housing for people with AIDS, knowing that you were going to die. And in the beginning, if you acquired AIDS, you would be dead in 2 to 3 months at most. And so the housing was simply places to go to die with dignity. And so a terrible lesson for our community to learn, to realize what people truly thought about gay people, what government thought about us. But out of that, we learned how to take care of ourselves. We learned how to trust each other.
Also made you a very strong community.
Yes,
isn't it?
Yeah. Exactly. It's how we became strong. We became, like I think all people throughout history, we became strong through adversity. Before AIDS, it was just life was a party. It was all sex and drugs and rock and roll. Yeah. And we were all having a wonderful time. And then suddenly all of this happened. And it gave our enemies ammunition to say that gay people are terrible.
Not a healthy lifestyle.
That we're not healthy. Yeah. There were all of those things. That we deserve what we got. That it was our own fault. You know, again...
How many times I heard God's punishment.
Yes. How many times we heard that?
The youth religion, that was a punishment from God.
They say, this is God's way. And as you know, gay people have had a hard time with religion throughout history. And then you add this on top, saying that, see, this is proof that God hates gay people. And when you are gay, life is difficult enough, let alone being told that religion also hates you, that God hates you. It was a very dark time in our community, a very, very dark time.
Und was ich auch noch schön fand, was Arthur noch gesagt hat, war, dass irgendwie jede Stadt und jedes kleine Örtchen seine Geschichte hat und überall queere Personen sind und Menschen, die versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, auch wenn sich das immer so ein bisschen pathetisch anhört. Aber ich finde das irgendwie schon was dran und dass sich das Leben halt einfach überall abspielt und nicht nur in Großstädten wie New York, San Francisco, Paris oder Berlin. Also das waren jetzt so die Beispiele, die er genannt hat, weil es einfach große Städte sind und man manchmal das Gefühl hat, da spielt sich alles ab und man hört nur die Geschichten von dort. Aber das ist eigentlich gar nicht das, wo die Leute wohnen, sondern es gibt noch ganz viele andere Orte.
Genau.
Und
dass einfach auch der Aktivismus überall wichtig ist. Also es kommt nicht auf die größte Stadt drauf an, sondern einfach darauf, dass man dafür einsteht, was einem wichtig ist.
Ja, voll. Ja, super. Also wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in das Queer Gestreift Festival beim Zebra geben. Und wenn es euch interessiert, dann merkt euch doch schon mal den Termin für nächstes Jahr vor. Und zwar ist es der 11. bis 21. April 2024. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau, vielen Dank in dem Sinne auch nochmal ans Zebra-Kino, dass wir dabei sein durften. Es war eine Riesenehre.
Ja, großes Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Uniradio Konstanz.
Von führenden Profs empfohlen.